Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diesen Abend. Das Thema, es brennt in mir, es begeistert mich und ich hoffe, ich kann heute ein Stück von dieser Begeisterung an Sie weitergeben. Wohin treibt unsere Welt? Wir haben uns gestern mit dieser Frage auseinandergesetzt und wir haben gesehen, dass wir auf dieser Welt Probleme haben, die wir eigentlich nicht mehr im Griff haben. Wenn wir ganz realistisch und ganz nüchtern schauen, und dazu muss man kein Schwarzseher sein. Wenn wir ganz nüchtern schauen, wo unsere Welt hintreibt, dann merken wir irgendwie treibt unsere Welt wohin und wir haben das Steuer verloren. Wir haben die Fähigkeit verloren, noch die Kurve zu kriegen. Und es könnte eigentlich eine ganz schlechte Nachricht sein. Aber ich glaube, dass das Thema von heute Abend aus dieser scheinbar schlechten Nachricht eine ganz gute Nachricht machen kann. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Florence Chadwick, eine Schwimmerin, sie lebte von 1918 bis 1995. Sie versuchte einmal etwas, was vorher nur Männer geschafft haben. 1952 steigt sie von der Insel Catalina, diese Insel ist 34 Kilometer, 21 Meilen, also ca. 34 Kilometer, vom Festland entfernt und sie steigt ins Meer und möchte als erste Frau diese Distanz schwimmen. Aber es war schlechtes Wetter. Es war Nebel und sie konnte kaum die Begleitboote sehen, die sie begleitet haben. Manchmal mussten sie mit Gewehren die Haie verscheuchen, aber sie hat sich durchgekämpft. Aber irgendwann war ihre Kraft vorbei. Irgendwann sagte sie, holt mich raus, bitte holt mich raus, ich kann nicht mehr. Und sie riefen ihr zu, schau, es sind nur noch ein paar hundert Meter bis zum Ziel. Nur noch ein paar hundert Meter. Halte durch. Nein, ich kann nicht mehr, holt mich bitte raus. Und sie zogen sie raus und später wurde sie gefragt, sag, Florence, warum hast du aufgegeben? Du warst so nah am Ziel dran. Du warst so nah am Ziel. Und ihre Antwort war, ich habe das Ziel nicht gesehen. Es war so ein Nebel. Sie kämpfte sich durch den Nebel, aber sie hat das Ziel nicht gesehen. Wenn wir kein Ziel haben, auf das wir zusteuern, dann ist unser Leben ein Chaos. Ist das nicht so? Wenn wir nicht wissen, worauf wir uns zubewegen, ist unser Leben ein Chaos. Wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich zielstrebig auf mein Ziel zugehen und ich kann mein Leben gut nutzen, um mein Ziel zu erreichen. Aber wenn ich kein Ziel habe, und ich möchte behaupten, die meisten Menschen haben sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wofür sie leben und für welches Ziel es sich lohnt zu leben. Die meisten Menschen drehen sich im Kreis. Sie gehen mal links rum, mal rechts rum, haben eigentlich keine Ahnung, wo genau es hingeht. Aber das betrifft nicht nur unser persönliches Leben, das betrifft auch unsere Menschheit. Welches Ziel hat unsere Menschheit? Worauf treibt unsere Welt Welche Zukunft haben wir? Für welche Zukunft lohnt es sich, wirklich zu leben? Ich habe hier mal ein Bild meiner vier Kinder mitgebracht. Ganz aktuell. Welche Zukunft haben meine Kinder? Manche Menschen sagen, es lohnt sich gar nicht mehr, heute Kinder in die Welt zu setzen, weil die Welt ist ja so böse. Ganz ehrlich, wenn ich Gott nicht hätte, dann wäre ich fast versucht zu sagen, ja, stimmt. Denn in was für eine Welt setze ich meine Kinder? Welche Zukunft haben sie? Auf der anderen Seite, wenn ich die Hoffnung habe, über die ich heute sprechen möchte, dann haben meine Kinder eine Zukunft. Und ganz egal, was auf dieser Welt drunter und drüber geht, meine Kinder haben eine Zukunft. Ich glaube fest daran, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben. Eine Zukunft, für die es sich lohnt zu leben. Heute wollen wir nachdenken über das Thema Jesus kommt wieder. Und was ist das für ein Thema? Es ist eines der wichtigsten Themen im Neuen Testament. Es wird allein im Neuen Testament 300 Mal erwähnt. 300 Verse im Neuen Testament. Das ist so circa jeder 25. Bibelvers, also Vers im Neuen Testament, spricht von der Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu ist kein Randthema. Sie ist eines der Hauptthemen der Bibel. Die Frage ist, wie können wir uns vorstellen, was passiert? Und wenn, ich habe das in der Schule so gelernt, wenn ich einen Bericht schreiben musste über ein bestimmtes Ereignis, dann musste ich die W-Fragen beantworten. Wer? Was? Wo? Wann? Warum? Wie? Und genau diese Fragen möchte ich heute beantworten. Einige dieser Fragen sind jetzt ganz leicht zu beantworten. Wer? Natürlich Jesus kommt wieder. Aber ganz besonders möchte ich heute fragen, wie wird es geschehen? Wir werden darüber sprechen, warum kommt er? Naja, wann kommt er? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit dabei, steht in meinem Kalender auch nicht drin. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber ich hab den Eindruck, es könnte sehr bald sein. Wenn ich mir die Welt anschaue und mir anschaue, wie Jesus die Welt beschreibt, bevor er wiederkommt, dann merke ich, die Beschreibung, die passt eigentlich ziemlich genau zu dem, was ich heute erlebe in dieser Welt. Aber ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Und was wird passieren, wenn er wiederkommt? Ich möchte einen Bibeltext mit Ihnen anschauen und an dieser Stelle möchte ich unsere Helfer bitten, die Bibeln auszuteilen. Ich möchte Sie ermutigen, die Bibeltexte mit aufzuschlagen. Ich habe hier wiederum die Seitenzahlen mit angegeben und diese Seitenzahlen entsprechen den roten Lutherbibeln, die jetzt ausgeteilt werden. Also wer von Ihnen eine Bibel haben möchte, bitte einfach kurz die Hand strecken, dann bekommen Sie gleich die Bibel in die Hand gedrückt. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie die Bibeltexte mit aufschlagen und sich selber versichern, dass das, was ich hier sage, wirklich in der Bibel drin steht. Einfach kurz die Hand strecken, unsere Helfer sind schon dabei, die Bibeln zu verteilen. Und wir schlagen auf Johannesevangelium Kapitel 14. Das ist in den roten Lutherbibeln im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, die Seite 130. Johannes Kapitel 14. Wenn Sie den Bibeltext nicht ganz so schnell finden, ich habe die meisten Bibeltexte auch auf der Leinwand projiziert, aber am liebsten ist es mir, Sie schlagen es selbst in Ihrer Bibel auf. Johannes Kapitel 14. Hier gibt Jesus uns ein Versprechen. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Schauen wir uns das mal genauer an. Mit welchen Worten beginnt Jesus das Versprechen, ich will wiederkommen? Was steht ganz am Anfang? Was lesen Sie in Ihrer Bibel? Genau, euer Herz erschrecke sich nicht, fürchtet euch nicht, keine Angst. Und das ist für mich etwas ganz, ganz Grundlegendes. Viele Menschen, wenn sie an den jüngsten Tag denken, bekommen eine Gänsehaut. Schrecklich, der große Tag kommt. Hüte dich vor diesem Tag. Jesus hat nicht gesagt, hütet euch, ich warne euch, ich werde wiederkommen. Jesus hat gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Seid guten Mutes, ich komme wieder. Das Thema Wiederkunft, Jesus kommt wieder, ist in der Bibel eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, die uns so viel Mut und so viel Freude geben möchte. Es ist keine Angstbotschaft. Und jetzt steht hier etwas Faszinierendes drin. Wenn Sie in Vers 2 reinschauen, sehen Sie, was Jesus seit seiner Himmelfahrt alles tut. Schauen Sie mal in Vers 2. Was tut Jesus, seit er in den Himmel aufgefahren ist? Sie dürfen mir gerne antworten, das muss keine Einbahnstraße sein. Was tut Jesus, seit er in den Himmel aufgefahren ist? Er bereitet die Stätte vor. Wo macht er das? Im Himmel. Was wird er tun? Schauen Sie hinein. Was wird er tun, wenn er damit fertig ist? Er hat gesagt, wenn ich damit fertig bin, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. So, damit wir jetzt wirklich verstehen, worum es Jesus hier geht, müssen wir eines ganz klar sehen. Jesus greift hier ein Bild auf. Und zwar das Bild einer orientalischen Hochzeit. Bei einer orientalischen Hochzeit ist der Bräutigam dabei, das Haus vorzubereiten. Und wenn er damit fertig ist, dann geht er zum Haus seiner Braut mit einem großen Brautzug, holt die Braut ab und führt sie zurück in sein Haus. Sehen Sie das Bild? Jesus ist beim himmlischen Vater. Er bereitet die Stätte vor. Wenn er damit fertig ist, kommt er als der Bräutigam zu uns, die Gemeinde in der Bibel ist die Braut, holt uns ab und führt uns nach Hause. Jetzt habe ich eine Frage. Stellen Sie sich den Bräutigam vor. Der Bräutigam, der ist so verliebt, der kann an kaum etwas anderes denken, als an seine Frau. Jetzt ist er dabei, im Haus die Küche einzubauen. Woran denkt er? An seine Frau. Jetzt richtet er das Wohnzimmer ein. Woran denkt er? An seine Frau. Er geht ins Bad, richtet dort alles. Woran denkt er? Genau das ist der Punkt. Woran denkt Jesus, wenn er die Städte vorbereitet? Können Sie die gute Nachricht sehen? Da ist Jesus, der eine Sehnsucht hat, uns nach Hause zu holen. Jesus ist wie der Bräutigam, der es kaum erwarten kann, dass seine Braut nach Hause kommt. Jesus hat Sehnsucht. Und wenn Sie viele Details von dem vergessen, was ich Ihnen heute sage, möchte ich Sie bitten, das eine nicht zu vergessen. Jesus hat eine Sehnsucht, Sie nach Hause zu holen. Wenn Jesus jetzt gerade die Städte vorbereitet, vielleicht arbeitet er gerade an Ihrem Häuschen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, Jesus denkt heute an uns und ihn treibt eine Sehnsucht, uns nach Hause zu holen. Ich möchte, dass Sie heute die gute Nachricht sehen. Nicht, dass Sie nach Hause gehen und sagen, oh, dieser große, schreckliche Tag. Wir haben einen Gott, der die Städte für uns vorbereitet. Wir haben einen Erlöser, der alles klar macht, damit wir eines Tages im Himmel wohnen können. Und wenn er damit fertig ist, wird er wiederkommen und uns nach Hause holen. Das nenne ich gute Nachricht. Wir gehen zum nächsten Bibeltext. Wir wollen der Frage nachgehen, wie wird es sein? Wie wird es sein, dass Jesus wiederkommt? Und wir schlagen auf Apostelgeschichte Kapitel 1, nur ein paar Seiten weiter. Apostelgeschichte Kapitel 1. Jesus hat nach seiner Auferstehung, sagt uns die Bibel, noch 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht und dann wurde er in den Himmel aufgenommen. Und dieses Ereignis der Himmelfahrt wird hier beschrieben. Und ich lese ab Vers 9. Da heißt es, und als er das gesagt hatte, also er gibt ihnen seine letzten Ratschläge, seine letzten Gebote, seine letzten Verheißungen, als er das alles gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jetzt habe ich eine Frage. Wie ist Jesus in den Himmel aufgefahren? War das sichtbar oder unsichtbar? Okay, wir machen mal eine kurze Abstimmung. Wer sagt, es war sichtbar? Wer sagt, es war unsichtbar? Sehr schön. Ich habe mal eine Kinderbibel in der Hand gehabt, die war, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Da wurde die Himmelfahrt Jesu beschrieben, als wäre Jesus mal eben weggebeamt worden. Das heißt, die Jünger sind da, reden mit Jesus, plötzlich ist Jesus in Luft aufgelöst. Die Jünger schauen sich um, oh, wo ist Jesus geblieben? In meiner Bibel steht, dass Jesus sichtbar aufgefahren ist. Und es ist interessant, in diesen wenigen Versen, die wir gelesen haben, kommt fünfmal der Gedanke des Sichtbaren vor. Ich habe es hier mal hervorgehoben. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Also zusehends, wenn ich das richtig verstehe, heißt ja wohl, dass man zusehen kann, oder? Er wurde zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Ich stelle mir das vor, wie als wenn Kinder so einen Gasballon haben. Kennen Sie das? So ein Gasballon, da kommt eine nette Karte dran, man schreibt einen lieben Gruß an jemanden. Der Ballon steigt hoch, man schaut ihm nach, er wird immer kleiner, bis er irgendwann ganz klein und von den Wolken verschlungen wird. Jesus wurde zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, das heißt, es war nicht so, dass Jesus plötzlich weg war und die Jünger sagten, oh, wo ist er denn jetzt? Sondern sie haben ihm nachgesehen, weil er sichtbar aufgefahren ist. Als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, ist das nicht deutlich? Da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, zwei Engel kommen jetzt. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da? Und schaut zum Himmel. Und jetzt kommt es noch ganz deutlich. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wie wird er wiederkommen? Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Ist das deutlich oder nicht deutlich? Die Engel sagen ihr, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt in den Himmel? Ihr bekommt ja noch einen steifen Hals. Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Dieser Jesus, der mit euch diese 3,5 Jahre umhergezogen ist. Dieser Jesus, für den ihr alles verlassen habt, dieser Jesus, der die Kranken gesund gemacht hat, dieser Jesus, der so viel Zeit mit euch verbracht hat, dieser Jesus, der euch eure Schuld vergeben hat, dieser Jesus, der euer Erlöser geworden ist, dieser Jesus kommt wieder. Jesus kommt nicht als ein Fremder. Wie kommt Jesus wieder? Das erste ist, er kommt persönlich wieder. Es gibt heute so viele verrückte Theorien darüber, wie Jesus wiederkommt. Die einen sagen, oh, er ist schon längst wiedergekommen, ganz unsichtbar. Und manche haben sogar eine Jahreszahl dafür. Andere sagen, er kommt gar nicht wirklich wieder, sondern wenn ein Mensch glaubt, dann kommt er in seinem Herzen wieder. Das ist die Wiederkunft Jesu. Es wird so vergeistigt. Und die anderen sagen, nein, die Wiederkunft Jesu ist nicht wirklich eine Wiederkunft Jesu, sondern es ist, wenn die Menschheit ein goldenes Zeitalter erreicht. Das ist dann die Wiederkunft. In meiner Bibel steht all das nicht, in ihrer auch nicht. Die Bibel sagt, dieser Jesus wird wiederkommen. Die Frage ist, wir haben gerade gesehen, er wird sichtbar wiederkommen. Die Frage ist, wie viele Menschen werden ihn sehen, wenn er wiederkommt? Und wir gehen dieser Frage nach. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7. Und da lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken. Was haben wir vorhin gelesen? Wie ist er aufgefahren? Mit den Wolken. Wie kommt er zurück? Mit den Wolken. Wie viele werden ihn sehen? Es werden ihn sehen alle Augen. Das heißt, wenn Jesus heute wiederkommen würde, wie viele Augen würden ihn sehen? Wie viele sind das? Wenn wir die Einäugigen mal draußen lassen? Fast 14 Milliarden Augen würden ihn sehen. Es leben fast 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und das ist für mich sehr wichtig. Wenn Jesus wiederkommt, wird es nicht sein, dass ein Freund mir eine SMS schickt und sagt, mach mal den Fernseher an. So wie das damals war beim 11. September. Mensch, Junge, mach mal den Fernseher an, schau dir an, was da passiert ist. Wir werden es nicht aus den Nachrichten erfahren. Wir werden keinen Anruf bekommen. Bei mir ist Jesus wiedergekommen. Sondern wenn Jesus wiederkommt, werden wir es selber sehen. Und wenn Ihnen jemand sagt, Jesus ist wiedergekommen, hier oder da, und Sie sehen es nicht mit eigenen Augen, dann wissen Sie allein aufgrund dieser Aussage, das kann nicht sein. Es werden ihn sehen, alle Augen. Wie kommt Jesus wieder? Überhaupt, warum ist diese Frage wichtig? Jesus ist ja schon einmal gekommen auf diese Erde. Die Juden, naja, sie haben in ihrer Bibel gelesen, der Messias kommt. Sie hat nur ein Problem. Sie haben nicht verstanden, wie er kommt. Sie haben gedacht, der Messias kommt, er wird die Römer aus dem Land werfen, ein großes Reich aufbauen für Israel, eine große militärische, politische Macht. Das wird der Messias sein. Sie haben nicht verstanden, wie Jesus kommt. Und als er dann kam, haben sie ihn nicht erkannt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie Jesus wiederkommt. Sonst könnte uns das Gleiche passieren. Wir haben gerade gelesen, Jesus kommt persönlich wieder. Jesus kommt persönlich. Wir haben gelesen, Jesus kommt sichtbar wieder. Aber wir wollen noch mehr lesen. Wir gehen jetzt in das Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 24. Über dieses Kapitel haben wir gestern schon gesprochen. Jesus verlässt mit seinen Jüngern den Tempel und die Jünger sagen, Jesus, schau dir mal diese Pracht des Tempels an. Und Jesus sagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Jünger fragen, für sie war das Ende der Welt. Das war für sie undenkbar, dass der Tempel zerstört wird und das nicht das Ende der Welt sein soll. Und die Jünger sagen, Herr, was wird das Zeichen sein? Okay, bevor sie reinschauen, was ist das erste Zeichen, das Jesus nennt? Das erste Zeichen dafür, dass er bald kommt. Wir haben was gelesen von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, aber was ist das erste Zeichen, das Jesus nennt? Das erste Zeichen, das Jesus nennt, ist, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und sie werden viele verführen. Jesus, was wird das Zeichen sein deiner baldigen Wiederkunft? Pass auf, dass ich nicht jemanden verführe. Übrigens, was heißt es, verführt zu sein? Was bedeutet es, verführt zu werden? Genau, ich gehe auf einen falschen Weg, oder? Ich werde auf einen falschen Weg geführt. Jetzt habe ich eine Frage. Wie viele Verführte wissen, dass sie verführt sind? Okay, wer von Ihnen glaubt heute Abend, dass er nicht verführt ist? Darf ich mal die Hände sehen? Wer glaubt, dass er nicht verführt ist? Okay, genauso denken verführte Leute. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Aber das ist der Punkt. Das heißt nicht, dass wir heute hier rausgehen müssen und sagen, ja, vielleicht bin ich ja doch verführt. Ich glaube, wenn wir uns an Gottes Wort halten, dann ist das die Sicherheit, dass wir nicht verführt werden. Aber Verführung ist keine Harmlosigkeit, keine Kleinigkeit. Jesus sagt, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Gibt es das heute schon? Gibt es heute Menschen, die vorgeben, ich bin Jesus Christus, und gibt es Menschen, die, wie soll ich sagen, naiv genug sind, ihnen auf den Leim zu gehen? Massenhaft. Ich habe mir vorgenommen, ich werde heute nicht viel Zeit damit verbringen, Ihnen zu beweisen, wie viele falsche Christus es gibt. Dafür ist mir der Abend zu schade. Aber ich sage Ihnen, es gibt sie. Und Hunderttausende folgen diesen Menschen nach. Hunderttausende bis Millionen folgen diesen Menschen nach und geben eine Menge Geld für ihre Gurus. Ich hab von einem gelesen, der sagt, ich bin Jesus Christus, ich bin wiedergekommen. Erstens, es gibt keine Sünde, die 10 Gebote brauchen wir nicht mehr. Und er fährt ein großes Auto und hat teure Uhren. So, das ist ungefähr das Kaliber, über das wir reden. Jesus sagt, pass auf, dass ich nicht jemand verführe. Und dann in Vers 23 führt er den Gedanken weiter. Er sagt, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Jesus sagt, es werden viele kommen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, schau mal, dort ist der Christus, mach mal den Fernseher an. Er ist in Rom gelandet, in Rio de Janeiro, in Washington gelandet, in Jerusalem. Er tut Wunder. Schaut mal, er sieht aus wie Jesus, er redet wie Jesus, er macht Menschen gesund und hat eine Botschaft für die Welt. Jesus sagt, wenn sie zu euch sagen werden, sie erst dort, mit anderen Worten, er ist heimlich wiedergekommen und jetzt ist er da. Glaubt es nicht. Ist es wichtig, dass wir wissen, wie Jesus wiederkommt? Wenn wir nicht wissen, wie Jesus wiederkommt, ich garantiere es Ihnen, wir werden verführt werden. Denn soweit es meine Sinne betrifft, ist das Jesus. Ich höre, es hört sich an wie Jesus. Ich lese, was diese Person schreibt, wie Jesus. Ich schaue ihn mir an, wie Jesus. Soweit es meine Sinne betrifft, er tut Gutes, er macht Menschen gesund, er redet von Frieden, von Gerechtigkeit, wie Jesus. Aber er ist nicht Jesus. Und was werden diese falschen Christusse tun? Wir haben hier gelesen, sie werden große Zeichen und Wunder tun. Manche Menschen sind da wirklich pragmatisch. Was hilft, ist gut. Also ich lebe am Allgäu, ich weiß gar nicht, wie das hier im Schwarzwald ist, aber bei uns im Allgäu gibt es eine Menge Okkultismus. Gibt es das hier auch? Ah, das gibt es wahrscheinlich überall. Und die Menschen sind da sehr pragmatisch. Wenn sie eine Warze haben, da gehe ich zum Wunderheiler, der bespricht mir das Ding und dann ist sie weg. Und wenn sie weg ist, dann war das was Gutes. Oder ich habe Kopfschmerzen und die Ärzte können mir nicht helfen. Ich gehe zum Wunderheiler, der brabbelt irgendwas und dann sagt er noch das Vaterunser. Das klingt fromm. Das muss was Gutes sein. Die Kopfschmerzen sind weg. Ha! Was heilt, ist gut. Ganz ehrlich, ich würde mir lieber das Bein abhacken lassen, als zu so einer Person zu gehen. Jesus sagt, diese falschen Propheten, diese falschen Christusse werden große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten, die Gläubigen verführen würden. Der einzige Grund, weshalb es nicht möglich ist, ist, wenn wir auf dieses Wort vertrauen. Das ist das Einzige, was uns halten kann. Wenn wir mit unserem Verstand kommen, mit unserem Geschmack, mit unserer Intuition, wir werden verführt werden. Das Einzige, was uns helfen wird, diesem falschen Christus nicht auf den Leim zu gehen, ist Gottes Wort. Das ist so, als wenn jemand versuchen würde, eine Hochzeit platzen zu lassen. Wir haben gerade gelesen, die Wiederkunft Jesu wäre eine Hochzeit. Jesus, der Bräutigam, wie die Braut. Da will jemand versuchen, uns einen falschen Bräutigam unterzujubeln, bevor die wahre Hochzeit kommt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Kinder und niemand wünscht sich mehr als Eltern, dass ihre Kinder einmal glücklich verheiratet sind, oder? Ist es nicht so? Und stellen Sie sich vor, Ihre Tochter hat einen wunderbaren jungen Mann gefunden. Sie sind verlobt und Sie sehen, ah, wunderbar, es passt einfach. Genau der Richtige für meine Tochter. Und dann kommt jemand und schafft es, das Herz Ihrer Tochter von diesem jungen Mann wegzuführen, damit sie sich an einen anderen hängt. Da kommt jemand, der versucht, das Herz der Tochter zu gewinnen, bevor sie heiratet. Das würde ihnen das Herz brechen, oder? Und genauso ist das. Die Wiederkunft Jesu ist wie eine Hochzeit. Aber da gibt es jemanden, der versucht alles, dass wir uns an den Falschen hängen, damit, wenn der Richtige kommt, wir schon vergeben sind. Jesus sagt, glaubt es nicht. Wenn sie zu euch sagen, er ist hier oder er ist hier, glaubt es nicht, geht nicht hin. Denn, sagt Jesus, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wie ein Blitz. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Blitz gesehen haben, der vom Osten bis zum Westen leuchtet. So einen Blitz habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon Blitze gesehen. Und auch wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich ihn trotzdem bemerkt. Und das ist genau der Punkt. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wenn sie euch sagen, Jesus ist schon wiedergekommen, glaubt es nicht, denn wenn ich wiederkomme, wird es so sichtbar sein, so deutlich wahrnehmbar für jeden, wie ein Blitz, vom Osten bis zum Westen. Und dann sagt Jesus weiter, und wir lesen weiter hier in Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, jetzt schauen wir uns mal an, welche Zeichen in der Natur geschehen werden. Jesus sagt, sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern. Ist das irgendwie wahrnehmbar, wenn die Sonne sich verfinstert? Sichtbar oder unsichtbar? Aber offensichtlich sichtbar. Wird die Sonne sich verfinstern. Und was macht der Mond? Der Mond wird seinen Schein verlieren. Ist das sichtbar oder unsichtbar? Offensichtlich sichtbar. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Ich stelle mir das vor wie einen Meteoritenregen. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Was das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die Kräfte des Himmels. Sind das die Kräfte, die die Erde auf der Umlaufbahn halten? Sind das die Kräfte, die den Mond auf der Bahn um die Erde halten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Da ist nichts Heimliches. Da ist nichts Heimliches. Wenn jemand zu Ihnen sagt, Jesus ist wiedergekommen und Sie schauen raus, oh, die Sonne scheint, dann wissen Sie, falsch. Kann nicht der richtige Christus sein. Wenn jemand sagt, Jesus ist wiedergekommen und Sie schauen raus und sehen einen wunderschönen weißen Vollmond, Sie wissen, nein, es ist nicht Jesus. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist wie im Kino. Was geschieht, bevor der Film losgeht? Das Licht geht aus. Ja, Gott knipst das Licht dieser Welt aus. Es ist dunkel. Der Film geht los. Was sehen wir dann? Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden, was? Werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Was das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann sagt er, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten, die Gläubigen, sammeln von den vier Winden, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen. Er wird seine Engel senden. Das heißt, wer begleitet Jesus, wenn er wiederkommt? Seine Engel. Wie viele Engel werden Jesus begleiten? Wie viele? Tausende? Wer bietet mehr? Ganz einfach. Ein Vers weiter sagt, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und Alle Engel mit ihm. Ich weiß nicht, wie viele Engel es gibt. Aber ich weiß, in der Bibel steht irgendwas von tausend mal tausende, zehntausend mal zehntausende Engel. Und das ist sicher nicht mathematisch genau gemeint. Das heißt einfach nur ganz, ganz viel. Wenn Jesus wiederkommt, möchte kein Engel zu Hause bleiben. Das ist wie bei der Hochzeit, oder? Wenn der Bräutigam loszieht, um seine Braut zu holen und der ganze Brautzug mit ihm kommt, dann möchte keiner zu Hause bleiben. Nicht die Geschwister, nicht die Verwandten, nicht die Diener, nicht die Mägde. Da möchte jeder mitkommen. Wenn Jesus wiederkommt, ist der Himmel leer. Und mich fasziniert dieser Gedanke. Die Bibel sagt, dass jeder von uns einen Engel hat, der sich um ihn kümmert. Und ich glaube, dieser Engel kann es kaum erwarten. Der kann es kaum erwarten, bei dieser Hochzeit dabei zu sein. Der bleibt doch nicht im Himmel, um das Haus zu hüten. Da bricht eh keiner ein. Der möchte mitkommen, der möchte sehen. Dieser Engel, haben wir gelesen? Diese Engel werden uns einsammeln. Sie werden uns sammeln. Und übrigens, was haben die Engel dabei? Was haben sie? Helle Posaunen, das meint laute Posaunen. Okay, warum steht hier nicht, und er wird seine Engel senden mit ihren Blockflöten? Natürlich, stellen Sie sich vor, Sie wohnen in so einem schönen Mietshaus, ja? Links der Nachbar, rechts der Nachbar, oben, unten, und Sie gehen zu Ihrem Nachbar und sagen, ich habe ein neues Hobby, ich habe mein Instrument gekauft, ich habe mir eine Posaune gekauft. Was wird der Nachbar Ihnen sagen? Ja, besser als ein Schlagzeug, okay. Eine Posaune kann man nicht leise spielen. Und das ist genau der Punkt. Jesus kommt nicht nur persönlich. Jesus kommt nicht nur sichtbar, Jesus kommt auch hörbar. Und noch etwas. Jesus sagt, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist da in der Wüste im Haus, geht nicht hin. Denn wenn ich wiederkomme, werdet ihr abgeholt. Wenn Jesus wiederkommt, müssen wir nirgendwo hin pilgern. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir abgeholt. Und ganz ehrlich, ich möchte dort sein, wo mein Engel mich sucht. Ich möchte dort sein, wo mein Engel mich sucht. Ich möchte nicht irgendwo anders sein. Ich möchte an dem Platz sein, an den Gott mich gestellt hat. Und es mag sein, dass es ein schwieriger Platz ist. Es mag sein, dass es ein Platz ist, von dem ich am liebsten davonlaufen würde. Aber ich möchte an dem Platz sein, an den Gott mich gestellt hat. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht haben Sie gerade eine Situation im Leben, wo Sie sagen, am liebsten würde ich davonlaufen. Ich möchte Ihnen sagen, der beste Platz im Leben ist der Platz, an den Gott Sie gestellt hat. Ich möchte dort sein, wo Gott mich hingestellt hat, damit mein Engel, wenn er mich abholt, mich findet. Okay, wie kommt also Jesus wieder? Fassen wir zusammen. Jesus kommt persönlich, er kommt sichtbar, er kommt hörbar, er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit, mit all seinen Engeln. Ich weiß nicht, wie viel Herrlichkeit das ist, aber es muss viel sein. Als Jesus von den Toten auferweckt wurde, kam ein Engel. Und das Grab war bewacht von römischen Soldaten, die keine Angst kannten. Ich meine, das waren hartgesottene Männer, die fürchteten nichts. Und es kommt ein Engel und sagt, Psst, Jungs, und sie fallen zu Tode, sie fallen zu Boden wie tot. Ja, das ist die Herrlichkeit eines Engels. Jetzt kommt Jesus mit allen Engeln wieder. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er kommt mit allen Engeln. So kommt Jesus wieder. Das ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Das ist das Ereignis, auf das ich mich freue. Das ist das Ereignis, das ich auf keinen Fall verpassen möchte. Aber die nächste Frage ist, was geschieht denn jetzt, wenn Jesus wiederkommt? Jetzt kommt Jesus wieder. Okay, wir haben das Bild gesehen. Er kommt sichtbar, persönlich, hörbar, mit seinen Engeln, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Aber was macht er dann? Okay, schauen wir uns mal an, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt, denn das ist der Wille meines Vaters. Dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Was passiert jetzt? Und ich werde ihn auferwecken, wann? Am jüngsten Tag. Das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Jesus sagt, das ist der Wille meines Vaters. Dass wer glaubt, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und Paulus kannte diese Worte von Jesus. Und er hat den Menschen sehr viel Mut gemacht. In Thessalonich, wir schlagen das gleich miteinander auf, glaubten die Christen, dass Jesus ganz bald wiederkommt. Und der Gedanke, dass jemand von ihnen sterben könnte, bevor Jesus wiederkommt, diese Option war gar nicht auf ihrem Radar. Und plötzlich stirbt die Oma vielleicht oder der Opa oder der Onkel oder vielleicht ein Kind. Und jetzt waren sie durcheinander. Was ist mit denen, die gestorben sind, wenn Jesus wiederkommt? Und Paulus sagt ihnen, habt keine Angst, ihr seid nicht ohne Hoffnung. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist Gott stärker als der Tod und dann wird er die, die ihn geliebt haben, auferwecken. Und jetzt geht er ins Detail. Wir wollen es miteinander aufschlagen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Einer meiner Lieblingstexte. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und wir lesen dort miteinander ab Vers 15. Er sagt, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Okay, erstmal bis hierhin. Er sagt, das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Paulus beruft sich auf etwas, was Jesus gesagt hat. Er sagt, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, wer ist das? Wir, die wir leben und übrig bleiben. Ja, das sind gläubige Menschen, die noch leben, wenn Christus wiederkommt. Es gibt Menschen, die werden nie sterben, bis Jesus wiederkommt. Ach, möge es unsere Zeit sein. Es wäre so schön, wenn ich meine Augen nicht mehr schließen müsste dafür, sondern wenn ich Jesus lebendig sehen könnte. Aber das ist seine Sache. Er sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Also er vergleicht die zwei Gruppen. Da sind die einen Gläubigen, die sind gestorben. Da ist die andere Gruppe, die leben noch, wenn Jesus wiederkommt. Und er sagt, wir, die wir leben, wir haben keinen Vorteil denen gegenüber. Warum nicht? Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, ja, schauen Sie genau hin, herabkommen vom Himmel, das ist die Wiederkunft Jesu. Er wird herabkommen vom Himmel und was geschieht dann? Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Ist das nicht eine schöne Hoffnung? Er sagt, Christus kommt herab vom Himmel. Und was ist das Erste, was er tut? Er sagt, das Erste, was Jesus tut, ist nicht, oh, ich werde mal die heiligen Stätten besuchen. Oder ich werde schauen, dass der Tempel wieder neu gebaut wird. Das Erste, was Jesus tut, ist das Wichtigste. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und ich glaube, dass Jesus sich auf diesen Moment besonders freut. Da sind Menschen, die sind im Glauben gestorben. Vielleicht in großer Krankheit gestorben. Vielleicht gestorben, weil sie Märtyrer sein mussten um ihres Glaubens willen. Und Gott hat zugelassen, dass sie zur Ruhe gelegt werden. Und ich glaube, dass Gott eine Sehnsucht hat, diesen Menschen wieder in die Augen zu schauen. Das Erste, was Jesus tut, ist, diese Menschen aufzuwecken aus ihren Gräbern. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten, die im Glauben an Christus gestorben sind, auferstehen. Und sie werden mit denen, die noch leben, entrückt werden in die Luft, in den Himmel. Sie werden Jesus begegnen. Und im Korintherbrief drückt Paulus das ähnlich aus. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Also wir werden nicht alle sterben, bis Jesus wiederkommt. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Wenn Jesus wiederkommt und ich lebe, dann werde ich meine Brille hier lassen. Wenn Jesus wiederkommt und ich lebe, und ich bin vielleicht ganz krank, ich werde meine Krücken hier lassen. Wenn Jesus wiederkommt und ich sitze im Rollstuhl, der Rollstuhl kann hier bleiben. Weil ich werde verwandelt werden. Und wenn ich sterben sollte, wenn ich todkrank werden sollte und ich sollte sterben, dann wird Jesus mich auferwecken. Nicht mit meinem Krebsgeschwür, nicht mit meinem schmerzverzerrten Gesicht, sondern er wird mich auferwecken unvergesslich. Das ist gute Nachricht, oder? Stellen Sie sich eine Mutter vor, die ihr kleines Kind verloren hat. Letztens hatte ich eine Beerdigung zu halten. Nein, ich habe sie nicht selber gehalten, ich war nur dabei. Und ich schaue mir so die Gräber an und ich schaue mir so das Alter der Menschen an, die gestorben sind. Da waren einige, 70, 80, 90, gutes Alter. Auf der anderen Seite hat mich was gestört. 7 Jahre, 9 Jahre, 15 Jahre. Ich denke, das stimmt nicht. Aber unsere Welt ist so krank, dass Menschen im besten Alter aus dem Leben gerissen werden. Stellen Sie sich eine Mutter vor, stellen Sie sich Eltern vor, die ihr Kind verloren hat. Der Tag wird kommen, an dem Gott die Toten auferweckt und der Engel wird kommen und wird das Kind zurück zu den Eltern bringen. Was haben wir Menschen zu sagen, wenn wir diese Hoffnung nicht haben? Was habe ich einem Menschen im Rollstuhl zu sagen, der in diesem Leben so viel Leid zu tragen hat? Was habe ich ihm zu sagen? Hast du halt Pech gehabt? Was habe ich einem Krebskranken zu sagen, der kurz vor dem Tod steht? Was habe ich ihm zu sagen ohne diese Hoffnung? Es tut mir leid, du hast einfach die falsche Karte gezogen. Ich habe letztens eine Predigt gehört, über die mich total begeistert hat. Und da sagte der Prediger, er hat vor vielen Jahren ein Heim besucht, in dem behinderte Kinder lebten, und hat mit den Kindern, ja, er hat ihnen Dinge aus der Bibel erzählt. Und da war der kleine Junge, ich glaube Jimmy hieß er, er hatte keine Arme und keine Beine, er konnte sich nur auf einem kleinen Skateboard bewegen. Und dieser Prediger kam und fragte, na Kinder, was soll ich euch heute erzählen? Welches Thema wollt ihr heute hören? Erzähl uns über den Himmel. Aber er sagt, ich habe euch doch letzte Woche schon vom Himmel erzählt. Mach nichts, erzähl es nochmal. Versteht ihr? Was haben wir solchen Kindern zu sagen? Ohne diese Hoffnung. Dieses Leben wäre alles, was sie haben. Das ist doch keine Hoffnung. Was habe ich Menschen zu sagen, die liebe Angehörige verlieren? Ohne diese Hoffnung. Umgekehrt. Wie viel Hoffnung und Trost kann ich Menschen geben? Wenn ich Jesus habe, wenn ich Jesus vertraue, dann weiß ich, egal was auf dieser Welt geschieht, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Es wurde einmal ein Pastor zu einer Frau gerufen, die war schon alt, beliebt in ihrer Gemeinde. Und sie sagt, ich werde bald sterben und ich möchte mit dir über meine Beerdigung sprechen. Bitte, wenn ich dort im Sarg liege, leg mir doch einen kleinen Löffel in die Hand. Der Prediger sagte, einen Löffel in die Hand? Wieso denn das? Ja, weißt du, ich bin hier in der Gemeinde bekannt und immer wenn wir zusammen essen, bin ich für den Nachtisch zuständig. Und jeder weiß, wenn der kleine Löffel dort ist, bedeutet das Beste kommt noch. Und bei meiner Beerdigung möchte ich, dass die Leute diesen Löffel sehen, damit sie wissen, das Beste kommt noch. Wenn wir Jesus haben, ganz egal, was in unserem Leben geschieht, dann dürfen wir wissen, das Beste kommt noch. Und wir dürfen einem Menschen Trost geben, einem Menschen, der krank ist, im Sterben liegt. Wir dürfen ihm sagen, schau, das Leben ist hart. Und wahrscheinlich wirst du jetzt sterben, aber ich möchte dir sagen, Jesus ist stärker als der Tod. Und das Beste kommt noch. Eines Tages wirst du springen, eines Tages wirst du singen. Wir haben eine so wunderbare Hoffnung. Und darum habe ich gesagt, meine Kinder haben eine Zukunft, ganz egal, was auf dieser Welt geschieht. Und manchmal ist das schon gruselig, wenn man so Kinder bekommt und bei dem Gedanken, dass den Kindern irgendwas Schlimmes widerfahren könnte, erschaudert es einen. Und dann fangen die Kinder an, Fragen zu stellen über das Sterben. Und man denkt, Junge, du bist viel zu klein für so eine Frage. Warum denkst du darüber nach? Aber sie denken darüber nach. Und da habe ich mir einen Vorsatz gemacht. Jedes Mal, wenn meine Kinder mich auf das Sterben ansprechen, werde ich ihnen sagen, ja, vielleicht leben wir, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht legt er uns schlafen vorher. Aber weißt du, wir werden, wenn er uns schlafen legt, werden wir auferstehen. Meine Kinder haben diesen Gedanken ganz eng verknüpft mit dem Thema Sterben. Als ich Kind war, hatte ich große Angst vor dem Tod und ich möchte nicht, dass meinen Kindern das passiert. Wenn meine Kinder über das Sterben nachdenken und das tun sie, ob ich will oder nicht, dann wissen sie, Jesus kommt wieder. und die Toten werden auferstehen und dann geht es erst so richtig los. Dieses Leben, diese 70, 80 Jahre, die wir hier haben oder wie lange auch immer, sind nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Die Auferstehung der verstorbenen Gläubigen. Die Verwandlung der lebenden Gläubigen. Alle Gläubigen werden zusammen in den Himmel genommen. Warum glaube ich das so fest? Weil Jesus versprochen hat, dass es so sein wird. Jesus hat versprochen, dass er wiederkommen wird. Er hat versprochen, dass er die Toten auferweckt. Ich kann mich erinnern, wie es war, als ich vor einigen Jahren mit einer Gruppe von Jugendlichen in Afrika war. Das war 2004. Mein Junge war damals ungefähr 2 Jahre alt. Und in den Wochen vor meinem Abflug habe ich mir gedacht, oh, mein armer Junge, der hat noch nie erlebt, dass ich so lange weg war. Was wird er denken, wenn sein Papa weg ist? Wird er vielleicht denken, der Papa ist jetzt weg und kommt nicht wieder? Und dann habe ich gesagt, Silvan, der Papa fliegt nach Afrika, aber er kommt wieder. Ich habe diese beiden Gedanken verknüpft. Silvan, ich fliege nach Afrika, aber ich komme wieder. Und dann habe ich gesagt, Silvan, dein Papa fliegt nach Afrika, und er antwortet, aber du kommst wieder. Sagte ich, ja, genau, ich komme wieder. Und als ich dann in Afrika war und über dieses Thema gepredigt habe, habe ich den Menschen dort ein Bild von Silvan gezeigt. Und ich habe ihm gesagt, ich habe meinem Jungen versprochen, dass ich wiederkomme. Und so schön es hier bei euch ist, habe ich den Leuten erzählt, nichts, was ihr mir bieten könntet, könnte mich davon abhalten, wieder nach Hause zu meinem Jungen zu gehen. Jesus hat versprochen, er kommt wieder. Warum glaube ich so fest, dass er wiederkommt? Weil ich weiß, dass er uns noch mehr liebt, als ich meine Kinder lieben kann. Er hat versprochen, dass er wiederkommt. Er hat uns erkauft und er wird das, was er erkauft hat, abholen. Ich bin sicher. Ich bin mir sicher, dass er wiederkommen wird. Aber es bleibt noch eine Frage. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Gläubigen auferstehen werden. Gute Nachricht. Aber was ist mit denen? Was ist mit denen, die ihr Leben lang Nein zu Jesus gesagt haben? Was ist mit denen? Und das, was jetzt kommt, ist der ernste Teil meiner Botschaft. Den habe ich mir nicht ausgesucht, aber Jesus hat es gesagt. Und ich möchte mit Ihnen diese Worte von Jesus lesen. Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17. Ab Vers 26. Jesus sagt hier, denn wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Also Jesus sagt, wie es damals geschah bei Noah und der Sintflut, genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Jesus sagt, es wird so sein wie bei der Sintflut. Was geschah mit den Gläubigen bei der Sintflut? Ja, sie wurden gerettet. Was geschah mit den Ungläubigen, die Noah ausgelacht haben bis zum letzten Moment? Die Einladung, in diese Arche zu kommen, nicht annehmen wollten. Sie hatten ihre eigenen Pläne. Sie kamen um. Jesus sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Ein zweites Beispiel. Jesus sagt in Vers 28 ebenso, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Was geschah bei Sodom und Gomorra mit der Familie von Lot? Sie wurden herausgeholt. Was geschah mit dem Rest? Er kam um und Jesus sagt, genauso, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Und wir sagen, ist das nicht ein bisschen hart? Aber ich möchte Sie fragen, was soll Jesus mit Menschen machen, die nicht in den Himmel wollen? Was soll Jesus mit Menschen machen, die ihn als die Quelle des Lebens nicht haben wollen? Wenn ich sage, also ich möchte nichts mehr mit den Stromwerken zu tun haben, dann muss ich mich nicht beschweren, wenn ich dann im Dunkeln sitze. Wenn ich sage, ich möchte mit der Quelle des Lebens nichts zu tun haben, was bleibt mir, wenn ich das Leben nicht möchte? Was bleibt übrig? Und soll Jesus Menschen, die ihn abgelehnt haben, mit in den Himmel nehmen, sondern die Tragödie dieser Welt im Himmel weitergehen. Das Gnädigste, was Gott mit einem Menschen machen kann, der ihn nicht haben möchte, ist, ihn einfach zur Ruhe zu legen. Ich bin da froh, dass die Bibel nicht sagt von einer ewig brennenden Hölle. Das Gnädigste, was Gott tun kann, ist, sie zur Ruhe zu legen. Aber da steht etwas in der Bibel, was mich, das hat mich gepackt. In der Offenbarung, Kapitel 6, wird beschrieben, wie diese Menschen, die beständig Jesus abgelehnt haben, reagieren, wenn er doch wiederkommt. Da heißt es, und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden, die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und die Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Jesus kommt wieder. Und sie sehen Jesus kommen in den Wolken des Himmels. Und hier heißt es, sie sprechen zu den Bergen, zu den Felsen, fallt über uns. Wir wollen lieber sterben, als ihn sehen. Verbergt uns vor seinem Angesicht. Sie sehen das wunderschöne Angesicht Jesu. Und ich habe mich gefragt, wenn Jesus wiederkommt, hat er vielleicht zwei Gesichter? So ein freundliches für die Gläubigen und ein grimmiges für die Ungläubigen? Nein. Wenn Jesus wiederkommt und die Menschen, die ihn abgelehnt haben, ihn sehen, dann sehen sie in seinem Angesicht Heiligkeit, ja, Freundlichkeit, Güte. Und sie können es nicht ertragen, weil ihnen bewusst wird, dass sie ein Leben lang diese Güte abgelehnt haben. Ein Mensch, der verloren geht, geht nicht verloren, weil er keine Chance hatte, gerettet zu werden. Er geht verloren, weil er ein Leben lang Gott, der ihm nachgegangen ist, immer und immer und immer wieder abgelehnt hat. Wir dürfen davon reden, dass Gott ein gnädiger Gott ist, ein gütiger Gott, der uns immer nachgeht. Wir müssen aber auch die ernste Seite genauso sehen. Es ist eine ernste Sache, Gott abzulehnen. Wenn ich weiß, was Gott mir aufs Herz legt und es nicht tue, das ist eine ernste Sache. Und es kann so weit führen, dass Menschen sein Angesicht nicht mehr sehen wollen. Wie sollten sie glücklich im Himmel sein? Jesus kommt und sie wollen sein Angesicht nicht sehen. Wie sollten sie im Himmel glücklich sein? Aber, und darüber bin ich froh, es gibt eine andere Gruppe, die sagt, das ist unser Gott. Siehe, Jesus kommt wieder und sie sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Es gibt eine andere Gruppe, die sagt, endlich, endlich ist er da. Es hat sich gelohnt zu warten. Es hat sich gelohnt durchzuhalten. Es hat sich gelohnt, Probleme zu tragen. Es hat sich gelohnt, den Spott und den Hohn anderer Menschen zu ertragen. Und ich sage Ihnen eines, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die machen ihr Leben davon abhängig, was andere Menschen über sie sagen oder denken. Wenn sie Angst haben, oh, da ist jemand, der lacht mich aus, wenn ich an Jesus glaube, glaube ich lieber nicht an Jesus. Ich möchte Ihnen heute eines mitgeben. Wenn ich mich davon abhängig mache, was andere Menschen über mich sagen oder denken, dann setze ich mich in ein Gefängnis, das sehr eng ist. Diese Menschen, die Jesus erwarten, wenn er wiederkommt, die werden wissen, es hat sich gelohnt, Probleme und auch den Spott anderer Menschen zu ertragen. Es hat sich gelohnt. Was immer Sie durchmachen in Ihrem Leben, ich möchte Ihnen heute mitgeben, es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich festzuhalten. Es lohnt sich dran zu bleiben. Vielleicht erleben Sie gerade Krankheit und es tut weh. Vielleicht erleben Sie gerade eine persönliche Krise. Ich möchte Ihnen sagen, es lohnt sich festzuhalten. Es lohnt sich dran zu bleiben. Vielleicht erleben Sie gerade Ungerechtigkeit. Vielleicht erzählt jemand Lüge über Sie. Ich möchte Ihnen sagen, es lohnt sich festzuhalten. Jesus kennt doch die Wahrheit. Ganz egal, welches Leid, welche Anfechtungen wir in unserem Leben durchmachen. Dieses eine Ziel macht es für uns lohnenswert, festzuhalten. Am Anfang haben wir die Geschichte gelesen von der Frau, die aufgegeben hat, weil sie das Ziel nicht gesehen hat. Und wenig später, ein paar Monate, zwei Monate später war es, hat sie es nochmal probiert. Und sie ist so schnell geschwommen, sie hat den Weltrekord der Männer auf dieser Strecke um 2 Stunden geschlagen. Sie hat das Ziel gesehen. Wir haben hier ein Ziel, für das es sich lohnt zu leben. Und ich möchte Ihnen heute sagen, wenn wir dieses Ziel, dass Jesus wiederkommt und dass wir bereit sind, als das wichtigste Ziel in unserem Leben annehmen, dann werden wir uns nicht im Kreis drehen. Dann werden wir in unserem Leben klare Schritte auf dieses eine Ziel hingehen. Ich möchte Sie heute Abend ermutigen, dass Sie dieses eine Ziel in Ihrem Leben annehmen. Das macht den großen Unterschied für Ihr Leben, für Sie und Ihre Kinder. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass meine Kinder einmal im Reich Gottes sein werden. Dafür würde ich alles geben. Ich möchte mit meiner Familie, ich möchte mit Menschen, die ich kenne, die ich liebe, im Reich Gottes sein. Und das ist das eine Ziel, nach dem ich mein Leben ausrichten möchte. Und wenn ich mal falle, ich danke Gott, dass wir einen geduldigen Gott haben. Und wenn ich mal falle, dann stehe ich auf, aber dann weiß ich, in welche Richtung ich weiterlaufen möchte. Ich möchte Sie heute ermutigen, dieses eine Ziel für Ihr Leben anzunehmen und Ihr Leben danach auszurichten. Es lohnt sich. Ich möchte Sie heute Abend fragen, möchten Sie dieses Ziel der Wiederkunft Jesu als das persönliche Ziel Ihres Lebens annehmen? Möchten Sie es sich zum Ziel machen, zu dieser Gruppe zu gehören, wenn Jesus wiederkommt? Wenn das heute Abend Ihr Wunsch ist, dann möchte ich Sie einladen, dass Sie das bezeugen. Einfach indem Sie Ihre Hand strecken zur Ehre Gottes und zur Ermutigung für andere. Wer möchte heute dieses Ziel für sein Leben persönlich annehmen?